Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fiesland, heute mit einer Halloween-Spezialfolge. So Freunde, ich sag's gleich, ich habe mit Halloween überhaupt gar nichts am Hut. Mir gibt das nichts. Ne? Ich habe da wirklich überhaupt keine Verbindung zu. Ich mag keine Horrorfilme, ich mag es nicht, mich zu gruseln. Und Halloween ist irgendwie nicht so mein, in Anführungsstrichen, Feiertag. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich aus einer Stadt komme, wo am 31.10. immer was anderes los ist. Also, falls ihr das nicht wisst, ich komme aus der schönen Lutherstadt Wittenberg, die Wiege der Reformation. Ja, ohne jetzt hier einen Geschichtskurs machen zu wollen, aber 31.10.1517, Martin Luther, Reformation, bla bla bla. Und da haben wir am 31.10. halt immer Reformationsfest. Also schön Mittelaltermarkt und so. Richtig cool. Viel cooler als Halloween, wenn ihr mich fragt. Aber okay, Halloween ist angesagt und man kann sich hier nicht immer vor den Trends verschließen, ne? Und für euch tue ich ja fast alles. Deswegen habe ich heute 4 Geistergeschichten aus Island mitgebracht und ich lese euch die einfach vor und ich würde sagen, wir legen einfach direkt los mit der ersten Geschichte, die heißt Weiße Kappe. Ein gewisser Junge und ein bestimmtes Mädchen, deren Namen diese Geschichte nicht enthält, lebten einst in der Nähe einer Kirche. Der schelmisch veranlagte Junge hatte die Angewohnheit, das Mädchen auf verschiedene Weise zu erschrecken. Letztendlich gewöhnte sie sich so an seine Tricks, dass sie aufhörte, sich um diese zu kümmern und alles Seltsame, das sie sah und hörte, dem Unfug des Jungen zuschrieb. An einem Waschtag wurde das Mädchen von ihrer Mutter geschickt, um die auf dem Kirchhof zum Trocknen ausgelegte Wäsche nach Hause zu holen. Als sie ihren Korb fast gefüllt hatte, blickte sie auf. Da sah sie auf einem Grab in ihrer Nähe eine Gestalt sitzen, die von Kopf bis Fuß weiß gekleidet war. Sie war jedoch nicht im geringsten beunruhigt, da sie glaubte, dass der Junge ihr wie üblich einen Streich spielte. Da rannte sie auf die Gestalt zu, nahm ihm die Mütze ab und sagte, »Diesmal sollst du mich nicht erschrecken!« Als sie dann mit dem Einsammeln der Wäsche fertig war, ging sie nach Hause. Zu ihrem Erstaunen war der Junge die erste Person, die sie begrüßte, als sie in der Hütte ankam. Auf keinen Fall hätte er es vor ihr erreichen können. Beim Sortieren der Wäsche fand man eine verschimmelte weiße Mütze. Es schien niemandes Eigentum zu sein, und sie war halb voll mit Erde. Am nächsten Tag wurde das Gespenst, denn es war ein Gespenst, das das Mädchen gesehen hatte, ohne Mütze auf dem gleichen Grabstein wie am Abend zuvor sitzend gefunden. Da sich niemand traute, es anzusprechen oder auch nur im geringsten wusste, wie man es los wird, schickte man ins Nachbardorf um Rat. Ein alter Mann erklärte, dass die einzige Möglichkeit, ein allgemeines Unheil zu vermeiden, darin bestehe, dass das kleine Mädchen die Mütze, die sie ihm abgenommen hatte, wieder auf den Kopf des Geistes setzte. Es musste in Gegenwart vieler Menschen geschehen, die alle vollkommen schweigen sollten. So versammelte sich also eine Menschenmenge auf dem Kirchhof. Das kleine Mädchen, halb erschrocken mit der Mütze, setzte sie dem Gespenst auf den Kopf und fragte, »Bist du jetzt zufrieden?« Das Gespenst hob die Hand, versetzte ihr einen furchtbaren Schlag und sagte, »Ja, aber bist du jetzt zufrieden?« Das kleine Mädchen fiel tot zu Boden. Im selben Augenblick sank das Gespenst in das Grab, auf dem es gesessen hatte, und wurde nie mehr gesehen. Gut, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Mensch, das war jetzt schon ganz schön gruselig. Da weiß ich gar nicht, ob die zweite Geschichte das überhaupt noch toppen kann. So viel Gruseligkeit. Die zweite Geschichte heißt Die beiden Sigurdurs. Es war einmal ein Bauer, der hatte einen Sohn namens Sigurdur. Sigurdur war so schlecht gelaunt, dass niemand mit ihm in Frieden leben konnte. Eines Tages kam ein Mann, der ebenfalls Sigurdur hieß, zum Haus des Bauern und bat ihm um eine Unterkunft für den Winter. Der Bauer stimmte zu. Der Fremde spielte nur Flöte und der Bauernsohn mochte ihn so sehr, dass er sich um niemanden mehr kümmerte. Im Frühjahr ging der Fremde fort und Sigurdur hatte das Leben zu Hause so satt, dass auch er den Hof verließ und nach seinem Namensvetter suchte. Er ging von Haus zu Haus, von Gemeinde zu Gemeinde und von Bezirk zu Bezirk und fragte ständig nach Sigurdur. Schließlich erzählten sie ihm im Haus eines Priesters, dass ein Mann namens Sigurdur dort gerade gestorben sei und in der Kirche lag. Nachdem er in die Kirche eingelassen worden war, sah er, dass der Verstorbene wirklich sein Namensvetter Sigurdur war. Der Junge setzte sich neben den offenen Sarg und beabsichtigte, ihn die ganze Nacht zu bewachen. Um Mitternacht erhob sich der Leichnam von Sigurdur aus dem Sarg und verließ die Kirche. Aber sein Namensvetter saß still und wartete auf seine Rückkehr. Im Morgengrauen kam die Leiche zurück, aber Sigurdur ließ ihn trotz seiner Bitten nicht zu seinem Sarg zurückkehren, bevor er ihm erzählte, wie er die Nacht außerhalb der Kirche verbracht hatte. Also sagte der Tote, »Ich habe mein Geld durchgesehen, aber jetzt muss ich in den Sarg.« »Nein«, erwiderte der andere, »du musst mir erst sagen, wo dein Geld ist.« »In einer Ecke des Familienzimmers«, sagte der andere. »Wie viel ist davon übrig?« »Ein Fass voll.« »Hast du nichts getan?«, fragte der Junge wieder, »außer dein Geld zu zählen.« Die Leiche verneinte es. Aber als der lebende Sigurdur ihn drängte, ihm zu erzählen, was er getan hatte, weil er ihn sonst nicht zurück in den Sarg lassen würde, antwortete der andere, »Nun denn, ich habe die Frau des Priesters getötet, die gerade ein Kind bekommen hat.« »Warum hast du so ein gemeines Verbrechen begangen?«, fragte Sigurdur. »Weil«, erwiderte die Leiche, »ich sie zu ihren Lebzeiten versucht habe zu verführen, aber sie sich immer dagegen gewehrt hat.« »Wie hast du sie getötet?« Der tote Sigurdur antwortete, »ich habe ihr ganzes Leben in ihren kleinen Finger getrieben.« »Kann sie nicht wiederbelebt werden?«, fragte der Junge. »Ja, wenn sie den Faden um ihren Finger lösen können, ohne Blut zu vergießen, wird sie wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt muss ich wirklich in meinen Sarg.« Der andere erlaubte ihm dies, nur unter seinem Versprechen, dass er nie wieder versuchen würde, sich zu bewegen. Am Morgen, sobald die Sonne vollständig aufgegangen war, verließ Sigurdur die Kirche. Als er das Familienzimmer betrat, fand er alle in tiefer Trauer versunken. Als er fragte, was los sei, sagten sie ihm, dass die Frau des Priesters in der Nacht gestorben sei und niemand sagen könne, woran. Also bat er um Erlaubnis, sie sehen zu dürfen, was ihm gewährt wurde. Nachdem er zu der toten Frau gegangen war und die Schnur gelöst hatte, die er um ihren kleinen Finger gefunden hatte, kam das Leben in ihren Körper zurück und sie richtete sich lebendig und wohlauf auf. Dann erzählte er dem Priester von seinem Gespräch mit dem Geist von Sigurdur und zeigte ihm, um seine Worte weiter zu beweisen, das Geld, das in der Ecke des Familienzimmers versteckt war. Der Priester dankte ihm herzlich für seinen ausgezeichneten Dienst. Danach wurde Sigurdur so sehr geliebt, wie er zuvor gehasst worden war. Ja, wow, auch hier ist mir fast das Blut in den Adern gefroren. Wie schön, dass man auch was einen Profit schlagen kann, ne, aus so einer Beziehung zu einem Geist. Die nächste Geistergeschichte handelt von einem Zombie und sie heißt Die Zauberer auf den Vestmannainseln. Als die Pest über Island wütete, schlossen sich 18 Zauberer zu einem Bündnis zusammen. Sie gingen hinaus auf die Vestmannainseln und planten, sich dort so lange wie möglich vor der Pest zu schützen. Als sie sahen, wie sich die Pest aus dem Land zurückzog, wollten sie wissen, ob es auf dem Festland Überlebende gab. Sie beschlossen, einen von ihnen an Land zu schicken und entschieden sich für einen, der weder der Beste noch der Schlechteste in ihrer Kunst war. So brachten ihn im Frühjahr an Land und sagten, sie würden ihm einen Zombie schicken, der ihn töten würde, wenn er nicht vor Weihnachten zurückkäme. Der Mann ging und ging, und lange Zeit kam er an viele Orte und traf niemanden. Nirgends sah er einen Menschen, die Farmen waren offen und die Leichen lagen verstreut. Endlich kam er zu einem geschlossenen Hoftor. Er wunderte sich darüber und hoffte, nun einen lebenden Menschen vorzufinden. Als er an die Tür klopfte, antwortete ein junges und schönes Mädchen. Er grüßte sie, und sie fiel ihm um den Hals und weinte vor Freude, einen Menschen zu sehen, denn sie glaubte, niemand außer ihr selbst hatte überlebt. Sie bat ihn, bei ihr zu bleiben, und er willigte ein. Sie gingen hinein und unterhielten sich viel. Sie fragte ihn, woher er käme und wohin er gehe. Er sagte ihr, dass er vor Weihnachten zurück auf den Westmännerinseln sein müsse. Sie bat ihn, so lange wie möglich bei ihr zu bleiben. Er hatte so viel Mitleid mit ihr, dass er ihr das versprach. Sie sagte ihm, dass in der Nähe der Farm niemand lebte, weil sie eine Woche lang in alle Richtungen gegangen war und niemanden gefunden hatte. Nun kam die Weihnachtszeit und es war fast Heiligabend und der Inselbewohner wollte gehen. Das Mädchen bat ihn zu bleiben und er sagte, dass seine Gefährten sicher nicht so grausam sein würden, ihn dafür bezahlen zu lassen. Er ließ sich überreden und es kam Heiligabend. Er würde gehen, egal was sie sagte. Sie merkte, dass ihr Betteln nicht mehr ausreichte und sagte, »Glaubst du denn, du schaffst es heute Nacht noch zurück zu den Inseln? Oder denkst du nicht, es wäre besser, hier mit mir zu sterben, als irgendwo unterwegs zu sterben?« Er erkannte, dass die Zeit zu kurz war und beschloss, mit ihr gemeinsam auf seinen Tod zu warten. Es war spät in der Nacht und er war niedergeschlagen, aber das Mädchen war glücklich und fragte, ob er sehe, wie sich die Inselbewohner fühlten. Er sagte, sie hätten den Zombie an Land geschickt und er würde heute kommen. Das Mädchen legte sich auf ihr Bett. Er sagte, dass er jetzt müde werde und dann schlief er ein. Das Mädchen saß auf dem Bett, weckte ihn regelmäßig und ließ sich von ihm sagen, wo der Zombie war. Aber je näher der Zombie kam, desto fester schlief er. Als er schließlich sagte, der Zombie sei auf der Farm angekommen, schlief er ein und sie konnte ihn nicht mehr wecken. Es dauerte nicht lange, bis sie sah, wie ein rostbrauner Dunst in die Farm eindrang. Der Dampf glitt langsam auf sie zu und wurde zu einer menschlichen Form. Das Mädchen fragte, wohin es geht. Der Zombie erzählte ihr alles, was er zu tun hatte, und bat sie, vom Bett aufzustehen, weil ich nicht über dich hinwegkomme. Das Mädchen sagte, sie würde aufstehen, aber der Zombie müsse dafür arbeiten. Der Zombie fragte, was er zu tun hätte, und das Mädchen sagte, sie möchte sehen, wie groß er werden kann. Der Zombie stimmte zu und wurde nun so groß, dass er die ganze Stadt ausfüllte. Dann sagte das Mädchen, jetzt will ich sehen, wie klein du werden kannst. Der Zombie sagte, er könne eine Fliege werden, und er verwandelte sich in eine Fliege und würde unter der Hand des Mädchens in das Bett des Mannes fliegen. Aber stattdessen flog es in ein Schafsbein, das das Mädchen hielt, und sie steckte einen Stopfen in das Loch. Dann steckte sie das Bein mit dem Zombie in ihre Tasche und weckte den Mann. Er wachte schnell auf und war sehr überrascht, dass er noch am Leben war. Das Mädchen fragte ihn, wo der Zombie sei. Er sagte, er wisse es nicht. Er wisse nicht, was damit passiert sei. Das Mädchen sagte dann, dass sie schon lange vermutet habe, dass die Zauberer der Insel nicht so toll seien. Nun war der Mann entzückt und beide genossen das Weihnachtsfest sehr. Doch gegen Ende des Jahres wurde der Mann zurückhaltend. Das Mädchen fragte, was mit ihm los sei. Er sagte, die Zauberer auf den Inseln würden einen weiteren Zombie erschaffen und sie werden ihn stärker machen. Es wird Silvester eintreffen und es wird nicht leicht sein, mich zu retten. Das Mädchen sagte, es habe keinen Sinn, sich vor der Zukunft zu fürchten und fürchte dich nicht vor den Zombies der Inselbewohner. Sie war jetzt so glücklich und er schämte sich, dass er so niedergeschlagen war. An Silvester sagte er, der Zombie sei an Land angekommen und er reist schnell, weil er mächtig ist. Das Mädchen sagte, dass sie ausgehen würden, und er folgte ihr. Sie gingen, bis sie zu einem einzelnen Busch kamen. Sie blieben stehen, und sie zog ein paar Zweige heraus, wodurch eine Steinplatte zum Vorschein kam. Sie hob die Platte hoch und enthüllte darunter ein Gewölbe. Sie gingen hinunter in das Gewölbe, das dunkel und beängstigend war. Die einzige Lichtquelle war ein schwaches Licht, das von einer Kerze in einem Totenkopf kam. Ein furchterregender Mann lag allein auf einem Bett neben dem Licht. Seine Augen waren wie Blut und er war so abscheulich, dass es dem Inselbewohner schwerfiel, ihn anzusehen. Der Mann sagte, »Es ist überraschend, dich zu sehen, Pflegemutter. Es ist lange her, dass ich dich gesehen habe. Und was soll ich jetzt für dich tun? Das Mädchen erzählte ihm alles über ihre Reise, den Mann und den vorherigen Zombie. Der Mann bat sie, ihm das Schafsbein zu zeigen. Sie tat es, und der Mann veränderte sein Verhalten, als er das Bein nahm. Er rollte es und streichelte es überall. Da sagte das Mädchen, »Hilf mir schnell, Pflegevater, denn jetzt wird der Mann langsam schläfrig, was ein Zeichen dafür ist, dass der Zombie angekommen ist.« Der Mann nahm den Stöpsel aus dem Bein und die Fliege kam heraus. Der Mann streichelte die Fliege, tätschelte sie und sagte, »Jetzt geh und empfange alle Zombies von den Inseln und schlucke sie.« Dann gab es einen großen Krach und die Fliege flog hinaus und wurde so groß, dass einer ihrer Flügel den Himmel und der andere den Boden berührte. Sie fraß alle Zombies von den Inseln. Und jetzt war der Mann in Sicherheit. Sie kehrten aus dem Gewölbe nach Hause zurück und ließen sich auf der Farm des Mädchens nieder. Dann liebten sie sich und vermehrten sich und füllten die Erde. Okay, ich glaube, ich kille jetzt hier die Vibes, aber was sind das für Geschichten? Was ist das für ein Mann, der da in dem Gewölbe lag? Was ist das für ein Typ gewesen? Wo kam das her? Ist das ein Mensch? Ist das kein Mensch? Meine Güte. Und natürlich fliegt die Fliege da in so ein Schafsbein, weil hat man ja zur Hand gehabt früher. Ich habe euch gewarnt. Ich habe gesagt, ich kann mit Halloween nichts anfangen, ne? Aber ich habe jetzt hier noch die allergruseligste Gruselgeschichte aus Island mitgebracht. Wenn man so Icelandic Ghost Stories googelt, dann kommt eigentlich immer diese Geschichte. Und sie heißt Der Diakon des dunklen Flusses. Hier gibt es einen Bauernhof namens Mirkau oder Dunkler Fluss. Dort lebte ein Diakon, der eine Freundin namens Gudrun hatte. Sie lebte auf der anderen Seite des Flusses Hörgau, auf einem Bauernhof namens Beigesau und war dort Hausmädchen des Pastors. Eines Tages überquerte der Diakon auf seinem Pferd Faxi den großen Fluss, um sich mit Gudrun zu treffen und sie zu bitten, ihn bei einer Weihnachtsfeier in Mirkau zu begleiten. Aber ein Unfall passierte, als der Diakon von der Besprechung der Weihnachtspläne mit Gudrun nach Hause ritt. In den Tagen vor dem Treffen des Diakons mit Gudrun hatte es viel Schnee gegeben. Und während er Gudrun besuchte, änderte sich das Wetter und das Eis im Fluss schmolz und schmolz. Der Fluss konnte daraufhin wegen der großen Eisbrocken nicht überquert werden. Der Diakon versuchte, den Fluss auf einer Brücke bei Solbeil zu überqueren, den nächsten Hof von Mirkau. Aber die Brücke brach und der Diakon schlug mit dem Kopf auf einem Eisbrocken auf und ertrank. Ein Bauer fand am nächsten Tag die Leiche des Diakons und er wurde eine Woche vor Weihnachten beerdigt. Gudrun erfuhr nichts vom Tod ihres Freundes. Da es bei diesem Wetter nicht möglich war, den Fluss zu überqueren, konnte ihr die Nachricht nicht überbracht werden. Als Heiligabend kam, kam der Diakon, um sie abzuholen, wie er es versprochen hatte. Und Gudrun hatte keine Ahnung, dass er tot war. Sie eilte ihm entgegen und hatte gerade noch Zeit, nur einen Ärmel ihres Mantels anzuziehen. Sie sprachen nicht und der Diakon setzte Gudrun hinter sich auf das Pferd. Gemeinsam ritten sie zum Fluss Hörgau. Das Gesicht des Diakons war von einer Mütze und einem Schal verdeckt. Aber als sie den Fluss erreichten, stolperte das Pferd des Diakons und die Mütze des Diakons fiel nach vorn. Gudrun, die auf dem Rücken des Pferdes ritt, sah seinen nackten Schädel. Der Mond schien durch die Wolken und beleuchtete seinen Schädel. Der Diakon sagte dann, »Der Mond verblasst, der Tod reitet. Siehst du keinen weißen Fleck auf meinem Hinterkopf? Garun, Garun?« Gudrun war verängstigt und starr vor Angst und reagierte nicht. Sie sprachen nicht, bis sie am Lichte von Mirkau ankommen und vom Pferd abstiegen. Der Diakon sagte, »Warte hier, Garun, Garun, während ich Faxi, Faxi bewege über den Zaun, Zaun.« Gudrun warf einen Blick auf den Friedhof und bemerkte ein offenes Grab. Als der Diakon es bemerkte, versuchte er, Gudrun ins Grab zu ziehen. Doch zum Glück hatte diese ja nur Zeit gehabt, einen Ärmel ihres Mantels anzuziehen. Der Diakon riss ihr den leeren Ärmel ab und Gudrun konnte sich befreien und fliehen. Der Diakon verschwand im Grab und das Grab füllte sich von beiden Seiten. Gudrun erkannte, dass der Diakon gestorben sein musste und dass sie seinem Geist begegnet war. Auch, dass er sie Garu nannte, sprach dafür, dass er ein Geist gewesen sein musste. Denn Geister können die Worte für Gott nicht aussprechen. Und der erste Teil des Namens Gudrun, Göth, bedeutet Gott. 14 Tage lang konnte Gudrun nicht alleine sein. Und sie konnte nicht schlafen, wenn nicht jemand bei ihr war, da sie immer noch von im Geist des Diakons heimgesucht wurde. Ein Zauberer aus Gagafürde musste zur Hilfe gerufen werden. Und durch Exorzismus gelang es dem Zauberer, den Geist des Diakons einst für allemal in den Boden zu bringen und einen großen Stein darauf zu legen. Dort ruht der Diakon und der Spuk hörte auf. Der Stein ist noch heute auf dem Friedhof zu sehen. Das war eine schaurige Geschichte. Das Grab gibt es übrigens immer noch zu sehen in Mirgau. Das ist etwa eine halbe Stunde von Akureyri entfernt, im Norden von Island. Falls ihr nicht in den Norden kommt, sondern nur die Südküste bereist zum Beispiel, es gibt auch ein Ghost Center in Stokkseyri, das ist in der Nähe von Selfoss. Und das ist sozusagen ein Geistermuseum. Da greift man natürlich auch die Geschichte auf. Und ja, also wer sich gerne gruselt, der kann sich ja gerne mal in dieses Museum begeben. Ich war da auch schon mal, das ist allerdings, ich glaube, schon 8 Jahre her. Und das Gruselige an diesem Museum war tatsächlich, dass die einen Geist haben, der immer durch die Räume geht und durch das Museum streift und die Leute erschreckt und sich versteckt und so. Und man weiß nie, wo der Geist gerade ist. Das fand ich tatsächlich echt creepy. Ja, ansonsten, es gibt nicht so viel zu sagen zu Halloween in Island. Es unterscheidet sich nicht so sehr von den Halloween-Traditionen, die man kennt. Es wird geschmückt und sich verkleidet und auch Halloween-Partys haben immer mehr Beliebtheit in den letzten Jahren. Und vielleicht kann ich euch noch eine Sache erzählen zum Ende dieses kurzen Halloween-Specials. Könnt ihr ein bisschen angeben mit Isländisch-Kenntnissen. Und zwar kann man aus dem Wort Halloween ein kleines Wortspiel machen auf Isländisch. Denn wenn du das Wort verisländischst quasi, dann heißt das Halloween und das bedeutet wörtlich übersetzt Hallo Wein. Ja, Freunde, da habt ihr doch heute wieder was gelernt bei mir. Ich denke, wir belassen es heute mal dabei. Ich möchte euch nämlich auch nicht zu lange abhalten von euren Halloween-Vorbereitungen. Ihr geht ja vielleicht auch noch trick-or-treaten oder macht euch gerade fertig für eine Halloween-Feier oder schreibt gerade einen Kürbis aus. In diesem Sinne, gledeliga Reykjavöku, das heißt angeblich Happy Halloween auf Isländisch, aber ich habe das noch nie jemanden sagen gehört. Aber egal. Gledeliga Reykjavöku. Bis zum nächsten Mal.